Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Bevor wir zu Lois Lammerhuber und dem Festival Lagassili Baden Foto kommen, sei hier kurz exklusiv verkündet, die Einreichungsphase vom Deutschen Fotobuchpreis wird verlängert bis 30. Juni. Also schickt uns eure Fotobücher und seid dabei. Ja, mittlerweile ist die Ausstellungstour auf über 16 Ausstellungs- und Präsentationsorte angewachsen. Zu nennen sind hier Frankfurter Buchmesse, Stuttgarter Buchwochen, Städtische Galerie Regensburg, Düsseldorf Foto Plus, Kunst- und Museumsbibliothek Köln, F2 Fotofestival Dortmund, Dokumentationszentrum Foto Marburg, die Goethe-Institute Sarajevo, Hongkong und Shanghai, der Fuji X-Space in Shanghai, die Shanghai Photo Fairs, das Photobook Festival in Hongkong, Stadtbibliothek Reutlingen und das Regierungspräsidium Karlsruhe sowie das Book Arsenal in Kiew. Demnächst kommen voraussichtlich dazu die Zentralbibliothek in Düsseldorf und das Festival Lagassili Baden Foto in Baden bei Wien. Im Gespräch sind darüber hinaus die Kunsthalle Düsseldorf, die Stadtbibliothek Augsburg sowie die Messen Art Cologne, Foto Tokio und Foto London. Die Ausstellungstour läuft und zwar sind die ausgezeichneten Bücher des Jahrganges 24-25 ab 12. Juni 2025 auf dem Festival F2 Festival in Dortmund zu sehen und zwar bei Anneliese im Raum für Bücher und Bilder. Bis 22. Juni 2025 sind sie noch im Rahmen der Fotoszene in der Kunst- und Museumsbibliothek in Köln zu sehen. Ab 14. Juli 2025 in Marburg im Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg und ab 1. August 2025 im Regierungspräsidium in Karlsruhe. Ja, und zu guter Letzt, das Fotobuchpreisarchiv ist gegründet und ist demnächst auch online bei uns einsehbar auf unserer Webseite. In der staatlichen Bibliothek zumindest in Regensburg werden bereits jetzt alle eingereichten Bücher für immer physisch archiviert, sind von dort aus ausleihbar, werden dadurch für die künstlerische Forschung bereitgestellt und damit Teil des gesellschaftlichen Kulturerbes. Ja, hervorragend. Was für eine wunderbare Überleitung zu meinem heutigen Gesprächspartner. Der gründete nämlich 2018 das größte Outdoor-Festival Europas, das Lagassili Baden Fotofestival in Baden bei Wien in Niederösterreich, das sich über 7 Kilometer Länge erstreckt und aufgeteilt ist in eine Garten- und eine Stadtroute. Integriert in den öffentlichen Raum sind jedes Jahr etwa 1500 Fotografien zu sehen, einige davon bis zu 200 Quadratmeter groß. 320.491 BesucherInnen zählte das Festival 2024. Der Eintritt ist frei. Einen schönen Satz habe ich auf der Webseite gefunden. Und zwar, immer wiederkehrend steht die Natur im Mittelpunkt der Ausstellung, die uns Leben schenkt. Es geht immer wieder um fotografische Erzählungen zwischen Schönheit, humanistischer Reflexion, Wut und Verzweiflung. Herzlich willkommen, lieber Lois. Viele Grüße nach Baden bei Wien.
Deinen Willkommensgruß erwidere ich gerne aus Baden bei Wien.
Sehr schön. Lieber Lois, was wird denn das Publikum dieses Jahr in Baden bei Wien zu sehen bekommen?
Ja, das Thema ist wie immer ein zweiteiliges. Wir haben hier zwei Erzählstränge. Auf einer jährlich wechselnden Geografie verhandeln wir die Conditio Humana und heuer ist das nicht einem Land oder einem Landstrich gewidmet, sondern gleich einem ganzen Kontinent, Australien. Und der zweite Erzählstrang ist dem Zustand des Planeten Erde zugeordnet und da gibt's ja jede Menge Sorgen und wir haben das Ganze, nachdem einige Themen davon in den USA angesiedelt sind, die neue Welt genannt. Also das ganze Thema heißt Australien und die neue Welt. Und die neue Welt ist ein bisschen eine Krücke, aber der Versuch, der hoffnungsvolle Versuch, dass unsere Gäste verstehen, was wir meinen.
Sehr schön, dann gehen wir doch mal rein ins Festival. Was werden wir denn zu sehen bekommen oder welche KünstlerInnen, welche FotografInnen werden dieses Jahr zu sehen sein.
Ja, wenn wir bei Australien bleiben und mit Australien beginnen wollen, dann ist zuvorderst natürlich die Bobby Lockyer. Warum nenne ich die als allererste? Deswegen, weil sie eine Aborigine oder wie man das eigentlich nicht mehr sagen darf oder soll, das ist politisch nicht mehr korrekt, denn eigentlich müsste man alle Stämme einzeln aufzählen und es gibt eine neue Sprachregelung. Sie ist eine Angehörige der First Nations Australien. Also das ist natürlich eine politisch korrekte Diskussion, wo es eben darum geht, wie man diesen Menschen, die so viel erdulden mussten in Australien, halbwegs Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Aber die Bobby Lockyer ist nicht nur eine sehr spannende Fotografin, sondern darüber, weil sie sich auch mit ihren eigenen Wurzeln auseinandersetzt und die ganze Geschichte der Ureinwohner Australiens versucht aufzuarbeiten, sondern darüber hinaus hat sie auch begonnen mit diesen Ausdrucksformen der Ureinwohnerkultur kreativ zu sein, also Kunst zu entwickeln, und hat eine relativ australienweite Berühmtheit erlangt dadurch, dass sie einen Frächter gefunden hat, der mit Tanklastzügen durch Australien fährt und mit dem sie übereingekommen ist, dass sie dessen Tanklastzüge mit diesen wunderbaren Designs, die sind wirklich sehr einladende, sehr bunte, sehr intensive Designs zu bemalen. Und natürlich ist es auffällig genug, hat auch dazu geführt, dass wir das erste Mal an einer sehr signifikanten Stelle in der Rathausgasse auf einer sehr relativ großen Wand kein Foto zeigen, sondern ich habe sie gebeten, für dort so ein Design zu entwickeln. Und auch bei zwei anderen Bildern, die sich vom Format her gegenüber den Rahmen, die wir an seiner Hauswand appliziert haben, da konnte ich nicht formatfühlend die Bilder unterbringen. Und da habe ich sie gebeten, das Passepartout mit diesen Designs zu gestalten.
Und welche Namen erwarten uns noch?
Die Namen sind, ich kann es mal herunter sagen, Adam Ferguson, Matthew Abbott haben wir schon erwähnt, die Vivian Dahl, der Trent Park, den habe ich auch schon angesprochen, Magnum-Mitglied, wobei das Witzige ist, der fotografiert nur Australien. Der Trent Park sagte von sich, es interessiert ihn ja kein Land auf der Welt in irgendeiner Weise. Ihn interessiert Australien, Australien, Australien und das sei ihm absolut genug. Er ist aber auch ein Grenzüberschreiter in seiner Arbeit zwischen Reportage und künstlerischer Fotografie. Seine Frau, die Narelle Autio, arbeitet vielleicht ein bisschen gegenständlicher, beschäftigt sich intensiv mit dem Umstand, dass Australien von drei Weltmeeren umgeben ist, also die hat 20 oder 30 Jahre ihres Lebens sozusagen im Wasser verbracht, und Tamara Dean. Dann gibt es noch als Ergänzung dazu die Agence France-Presse, die hier auf der ganzen Welt vertreten sind und die uns mit Newsbildern den Bogen dessen abrunden, was uns die vorher genannten als Themenkreise anbieten. Es sind von den Australiern sozusagen fast alle da und von den anderen aus der neuen Welt, wir haben ja noch eine ganze Liste mehr, fehlt natürlich zu meinem großen Bedauern Joel Meyerowitz. Der hat es mir ja zugesagt zu kommen. Dann ist Folgendes passiert, dass er im März hatte er seinen 80. Geburtstag. Und der hatte mich dann übernächsten Tag angerufen und gesagt, Leute, ich habe Geburtstag gehabt und ich habe mir überlegt, ich muss mein Leben ändern und ich fahre nirgendwo wohin. Der Joel Meyerowitz ist befreundet mit einem österreichischen Fotografen, mit Alfred Seiland. Der Alfred Seiland ist in Deutschland ziemlich bekannt dadurch, dass er 6 Jahre lang die FAZ-Kampagne, dahinter verbirgt sich ein kluger Kopf, fotografiert hat. Also eine der legendärsten Werbekampagnen überhaupt, die es jemals gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wenn nicht, dann kann ich sie ganz kurz skizzieren, wie die gedacht ist. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf, bedeutet, dass das Konzept vorsieht, dass du weltberühmte Persönlichkeiten im Bild hast, die du nicht siehst, weil sie hinter dem Format der FAZ, das sie mit ausgebreiteten Armen vor sich haben und sozusagen lesen, du siehst sie nicht. Die FAZ muss dann auch immer Making-of-Filme produzieren, damit die Leute gesagt haben, ja, da sitzt ja irgendjemand. Ne? Und die waren auch so gebaut, dass die Umgebung riesig war, und der Anteil des Abgebildeten relativ klein. Zum Beispiel Helmut Kohl wurde fotografiert auf einem Frachtschiff namens Europa, vom Helikopter aus fotografiert, ist in voller Fahrt, fährt das Schiff und siehst vorne den Bug, ja, nur den Bug in voller Fahrt mit den Wellen, die das Schiff aufwirft durch die Verdrängung des Wassers, und dort oben sitzt Helmut Kohl und liest die FAZ. Oder Nadia Auermann steht in Berlin im Zoo und lange Beine, an welches Tier denkst du? Giraffen. Aber von ihr siehst du wirklich die Beine und die FAZ. So, aber das ist Alfred Seiland. Also das ist bei euch vielleicht dadurch bekannt geworden. Und darüber hinaus macht er Long-Term-Projects wie Imperium Romanum und stellt in allen wesentlichen Museen der Welt aus. Hat auch in der Wiener Albertina kürzlich eine Retrospektive bekommen. Und der hat seine Karriere begonnen zum Zeitpunkt, wie der Joel Majerowitz seine begonnen hat. Und die haben zum selben Zeitpunkt dasselbe fotografiert mit denselben Mitteln als Großformatkamera, sind durch Amerika gefahren, haben sich immer wieder getroffen an denselben Stellen in Cape Cod, standen mehr oder weniger nebeneinander auf derselben Düne und haben fotografiert. Ich sage immer salopp, der Blick auf Amerika aus der Perspektive eines Amerikaners aus der Bronx und eines Österreichers aus Leoben. Und die beiden stehen nebeneinander im Gutenbrunner Park. Und es ist schon spannend zu sehen, wie ein und dasselbe fotografiert von zwei ähnlich denkenden, ähnlich agierenden Menschen dann doch wieder ganz anders interpretiert wird oder auch doch nicht ganz so anders interpretiert. Also ich finde es einen spannenden Dialog. Die beiden Herren sind auch etwa gleich alt. Also Alfred Seiland ist ein bisschen jünger. Und ja, das ist so ein unglaublich schönes Spiel zwischen zwei starken kreativen Köpfen der Fotografie. Das ist vielleicht das Highlight. Also der Alfred Seiland kommt. Dann kommt auch die Louise Jones, wenn nicht auch nicht zur Eröffnung, sondern ein bisschen später. Die Louise Jones ist eine Fotografin, die sich mit Montana, The Big Sky Country, beschäftigt hat. Die ist dort auch hingezogen und fotografiert das Landleben dort, also Cowboy Country, Bison Country. Und hat so eine richtige Wild-West-Oper da abgeliefert, im allerbesten Sinn sehr einfühlsam fotografiert, sehr poetisch angegangen, wirklich das Amerika, von dem wir vor 20 Jahren alle geträumt haben, dass wir dort gerne hinfahren und unsere Roadmovies erleben, indem wir mit dem Auto durch die Gegend fahren. Also sehr nostalgisch irgendwie auch angesichts der politischen Situation. Alessandro Cinque. Nein, bleiben wir zuerst noch in den USA. Weil auch da gibt es eine Verbindung Österreich-USA. George Steinmetz, den du ja gut kennst, der übrigens auch kommt, hat eine Riesengeschichte fotografiert in 40 Ländern, Feed the Planet, 10 Jahre lang für National Geographic unterwegs und andere Medien auch, die da mit eingezahlt haben. Also ein Megaprojekt, und das stellen wir sehr, sehr umfangreich, riesenhaft aus. Du kennst den Dobelhofpark mit seiner Südmauer, eine sehr lange Mauer, wo wir normalerweise 2 bis 3 Ausstellungen unterbringen. Die ist George Steinmetz alleine gewidmet. Also diese ganze Nahrungsmittelproduktion und wie es sich möglicherweise ausgehen kann, dass wir auch 10 Milliarden Menschen ernähren können. Feed the Planet. Und der Befund ist ein positiver. Denn George hat nach Hause gekommen mit der Erkenntnis, dass Nahrungsmittelproduktion überwiegend lokal ist. No matter what. Wir jammern zwar dauernd über die Bananen, die von Ecuador irgendwo hingefahren werden, viele Kaffee da und Kakao und ich weiß nicht was. Aber aus seiner Perspektive, aus seiner Flughöhe betrachtet, sind das in Wahrheit geringe Mengen. Das ist zwar natürlich in absoluten Zahlen immer noch viel, aber heruntergebrochen auf 10 Milliarden, 9 Milliarden, 8 Milliarden Menschen, die jeden Tag etwas essen wollen, 2-mal, 3-mal am Tag, ist das nicht zu vernachlässigen, aber kein entscheidender Faktor. Also Nahrungsmittelproduktion ist überwiegend lokal. Auch aus der Weltperspektive betrachtet ist das, was wir politisch immer wieder kritisieren, dass wir sagen, okay, das wird in Rom erzeugt, in Budapest eingepackt und in Madrid verkauft. Sagen, um Gottes Willen, welcher CO2-Fußabdruck. Aus der globalen Perspektive ist das ein lokales Verhalten. Und wenn du den Globus von oben anschaust, ist das natürlich, apropos Globus von oben anschauen, noch einmal ein kleiner Rückgriff auf Australien. Australien ist ja unten am Globus. Hat ja auch den schönen Beinamen Down Under, wie auch alle anderen Gebiete, die sich auf der Südhalbkugel befinden. Nur die Frage, die dabei auftaucht, ist, wo ist denn bei einer Kugel, die im Weltall herumtrudelt, oben? Und die Antwort ist vermutlich nur eine. Dort, wo wir sind, oder? Dort, wo wir sind, muss oben sein und alle anderen sind unten. Also da ist schon Herrschaftsdenken dabei. Dem George Steinmetz stellen wir auch eine Arbeit zur Seite. Die ist von Dieter Bornemann, das ist ein österreichischer Fernsehjournalist, der sich als Fotograf auch einen sehr guten Namen bei uns gemacht hat und komplexe Themen fotografiert. Und wie er gehört hat, dass wir George Steinmetz machen, hat er gesagt, ich habe eine Idee, wir müssen uns unbedingt über die Lebensmittelverschwendung unterhalten. Und hat mir erzählt, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin vom Kleinstkind, vom Neugeborenen bis zum Greis pro Jahr, pro Kopf 75 Kilogramm Lebensmittel in den Müll werfen. Und das hat er versucht zu thematisieren, indem er 10 Familien gecastet hat, die bereit waren, einen Monat lang aufzuschreiben, was sie alles wegwerfen. Und das hat er dann fotografiert. Und seine Frau Isi, die ist eine Foodbloggerin, die hat dann gesagt, okay, was machen wir dagegen? Und hat versucht, aus den Resten, die die Menschen nicht verbrauchen und normalerweise in den Müll werfen, ein Kochrezepte abzuleiten. Ein Kochbuch zu entwickeln, wie man diese Reste so verwerten kann, dass sie wohlschmeckende Gerichte ergeben und dass sie eben dann diesen Müllberg, diesen Lebensmittelberg deutlich reduzieren. Und das ist natürlich auch eine schöne Ergänzung zwischen globaler Blick und dann, was kann ich als Einzelner wirklich tun, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Die Landwirtschaft, die Industrie und der Lebensmittelhandel gemeinsam werfen nicht so viel weg wie der private Haushalt. Den Mitch Dobron, um noch ein bisschen in den USA zu bleiben, haben wir ja schon erwähnt mit seinen Superzellenfotografien. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also die Bilder, und wir haben auch versucht, sie sehr groß zu zeigen, oder du stehst davor und es macht dir nicht Angst, weil du weißt, dass es ein Bild ist, aber es ist schon beeindruckend, was diese Entwicklungen aus Luft geboren zustande bringen. Und darüber hinaus sieht es auch ziemlich toll aus. Jetzt springen wir nach Südamerika weiter zu Alessandro Cinque. Alessandro Cinque ist ein italienischer Fotograf, der in Lima in Peru lebt und der sich mit den Folgen des Bergbaus in den Andenstaaten beschäftigt. Du kannst dir vorstellen, das ist keine sehr prickelnde Geschichte in der Raubbau und der Natur, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie mit den Verhältnissen dort umgegangen wird und auch damit, was da gegenüber der Natur hinterlassen wir dann an Schadstoffen und an Verletzungen. Das ist natürlich nicht unerheblich. Und das geht ja über alle Andenstaaten hinweg. Peru bis Argentinien, Chile ist natürlich betroffen, Bolivien sowieso. Also es ist eine Geschichte, die in mehreren Ländern spielt, aber der Befund ist überall dasselbe betroffen machende. Riesige Abbaustätten, die natürlich zum Gelingen des Wohlstandes in der Welt nötig sind, aber der Umgang mit der Natur dort, das tut schon weh. Das tut weh beim Hinschauen. Dann haben wir Ulla Lohmann. Ulla Lohmann, bestens bekannt, Wo kann die hingefahren sein? Natürlich nach Papua-Neuguinea, nach New Britain. Es gibt eine Provinz, die noch entlegener ist. Und dort gibt es sogenannte Vulkanvölker. Also Menschen, die noch extrem naturnah wohnen und sich der Anwesenheit von Ulla geöffnet haben, sag ich einmal. Nein, Ulla Lohmann ist ja von mir hochgeschätzt, eine verrückte, eine wahnsinnige, eine unglaublich talentierte Fotografin, die vor keiner Entbehrung zurückscheut und auch die körperlichen Fähigkeiten mitbringt, das zu bewältigen. Ulla Lohmann ist ja diejenige, die, glaube ich, den Weltrekord hält, was den Abstieg in aktive Vulkane betrifft. Die war so nah am Feuer, dass sie knapp am Verbrennen auch. Die hat wirklich was riskiert und die ist eine unglaublich drahtige Person, eher zart, klein. Man würde sie, wenn man sie so sieht, gar nicht ihr das beimessen, was ihren Körper betrifft, aber dieser Körper dürfte eine unglaubliche Zähigkeit, Gelenkigkeit haben. Also genau das, was sie braucht, um an diese Stellen vorzudringen. Und darüber hinaus hat sie natürlich auch dieses journalistische Verständnis, um sowas mit hoher Sensibilität einzufangen und dann an uns weiterzugeben. Und die Geschichte ist auch eine große, also ein sehr großer Auftritt. Die nächste in diesem Kreis ist Gail Turin, die war in Benin und dort gibt es einen starken Volksglauben an das Voodoo. Und diese Voodoo-Götter, die sind dort so etwas wie die Bewahrer der Biodiversität. Also auch eine Erkenntnis, eine Nachricht, die wir auf die Art und Weise nicht im Bewusstsein haben und die uns auch ein Beispiel geben, wie man vielleicht auch gelungenes Leben im Verein mit der Natur hinbekommen könnte. Du siehst jetzt auch an dieser Aufzählung, was wir da bei diesem Zusammensein immer im Oktober, wie wir denken. Eigentlich diese Aufzählung beschreibt sehr schön diese Verschränkung, von welchen Facetten wir versuchen zu schürfen, um diesen Erzählkreis so breit und so offen zu machen, dass es die eigene Nabelschaube zu einem großen Teil überschreitet. Ja. Also die Welt hereinzuholen und viele Facetten so zusammenzuführen, damit man ein Gesamtbild oder zumindest ein Gefühl dafür bekommt, wie denn die Welt gebaut ist.
Ja, faszinierend für mich ist ja immer, wie ihr dann auch diesen kritischen Blick zulasst. Also es ist irgendwie eine Mischung aus Begeisterung, wenn man durch die Parks geht, und Betroffenheit zum Beispiel.
Es ist eine große Herausforderung, diesem Profil unseres Manifests auch gerecht zu werden. Ich sage immer frei übersetzt, dass wir eine humanistische Bildungsanstalt sind, dass wir wirklich eine Lanze dafür brechen, für die Menschen, für das Verständnis, für die Wertschätzung des Einzelnen, vor allen Dingen der Menschen, die nicht im Überfluss leben, sondern die mit ihrem Leben zurechtkommen müssen unter zum Teil schwierigen oder herausfordernden Bedingungen. Also der überwiegende Teil der Menschheit, klarerweise. Und als zweites natürlich, wie ist der Zustand des Planeten? Wo steuern wir denn hin? Wo wären denn noch theoretisch Stellschrauben, auch im Sinn von Fallbeispielen, an denen man sich orientieren kann, dass man sagt, ja, so wäre es richtig. Also Anstöße geben, Denkanstöße geben, die Leute beim Durchgehen auch herausfordern, sie abholen und zu animieren, ihr Leben zu hinterfragen. Ich erwarte mir nicht, dass die dann alle jetzt das tun, was die Voodoo-Götter in Benin machen, aber man nimmt immer ein bisschen was mit. Und wenn man bereit ist, das in sein Leben zu einem kleinen Teil zu integrieren, dann passiert etwas in die richtige Richtung. Darüber hinaus sind viele dieser Themen natürlich nicht im Mainstream der Politik angesiedelt. Und ich bin auch immer ganz begeistert, dass uns die Gesellschaft gewähren lässt. Es ist auch so, dass diese Fotografinnen und Fotografen wirklich herausragende Bildjournalisten sind und Bilderzähler sind. Und der erhobene Zeigefinger so gut wie nicht vorkommt. Sie versuchen, so gut das eben geht, überhaupt objektiv zu sein in der Berichterstattung, Themen zu beschreiben und den Betrachter einzuladen, sich sein eigenes Bild daraus zu machen. Ich weiß schon, wir könnten jetzt eine Diskussion darüber beginnen, wie weit man überhaupt objektiv sein kann und wie weit man seine eigene Befindlichkeit überhaupt aus dem Bild rauslassen kann. Aber ich glaube, insgesamt schaffen die das schon sehr. Das sind großartige Leute. Ich finde überhaupt dieses Line-up, das wir jedes Jahr haben, das ist Exzellenz in der Fotografie, wie ich sie an wenigen Plätzen erkennen kann. Und das hat sicher auch mit diesem Manifest zu tun. Weißt, man wird nicht so leicht zeitgeträgt, dass man sagt, ah, tolle Arbeit da und das Künstlerische mit dem Dokumentarischen zu verschränken. Ein schönes Beispiel kann ich da jetzt gleich anschließen, die Alice Bayonne, eine französische Fotografin, die hat sich beschäftigt, aber wie soll ich sagen, auf künstlerisch wirkende Art und Weise, obwohl die künstlerische Ausprägung ihrer Bilder eigentlich aus der Natur kommt. Sie hat sich mit der Grünalgen-Situation im Nordatlantik oder am Beispiel der Bretagne beschäftigt. Unglaublich schön anzuschauen, aber natürlich katastrophale Veränderungen in der Natur. Die Bilder, die sie gemacht hat, die hat sie zum Teil auch mit Infrarot verändert, um die Dramatik des Geschehens noch einmal zu überhöhen. Tolle Bilder. Also es sieht alles aus wie Malerei. Aber inhaltlich ist es natürlich ein Umweltproblem größeren Ausmaßes. Und das zusammenzuführen ist natürlich wunderbar. So, und jetzt machen wir einen Sprung in mein Territorium nach Baden und das, was ich dazu tun darf. Das beginnt zuerst einmal mit dem, was ich als Synapse zwischen dem Vorhergesagten, zwischen diesen High-End-Fotografen und der angewandten Welt des individuellen, liebenden Amateurfotografen bezeichne. Und zwar ist das der große Photo Award von CEWE, Our World is Beautiful. Der CEWE Photo Award ist ja der größte, neben Sony und CEWE sind ungefähr gleich groß, also so eine 500.000 Einreichung, also riesig, eine riesige Maschine. Und ich finde, nach doch jetzt schon mehrjähriger Auseinandersetzung mit diesen Bildern, dass die gar nicht so amateurhaft unter Anführungsstrichen daherkommen, wie man denkt. Natürlich sind es keine durcherzählten Geschichten auf der Matrix von Konzepten, wie das, was wir vorher angeschaut haben. Das sind Einzelbilder in ihrer ganz großen Mehrzahl. Also auch ein bisschen der Zufälligkeit von Anwesenheit und Ereignis geschuldet. Und natürlich entstehen da ziemlich tolle Bilder. Aber das Talent, das die Fotografen mitbringen, das ist nicht klein. Und da gefällt mir vieles sehr gut. Und wir haben auch versucht, das jetzt so zu ändern, dass es nicht sozusagen eine reine CEWE-Ausstellung ist, sondern wir haben schon im Vorjahr damit begonnen, dass der Jurypräsident, der Michel Comte, also wirklich ein großer Name der Fotografie, sozusagen seinen Director's Cut macht. Heuer ist ein Interregnum-Jahr, weil heuer läuft der Wettbewerb und wir haben keine neuen Bilder. Jetzt haben wir die Einreichungen aus Österreich genommen und ich habe es auf meine Schultern genommen, gemeinsam mit dem Marketingdirektor von CEWE Österreich, mit dem Michael Polaschak, eine Auswahl zu treffen, eine ganz subjektive Auswahl, einfach was wir für gut finden. Und das stellen wir aus. Und ich bin ganz überrascht gewesen, was für Perlen da dabei sind, wenn man da tief gräbt. Ich habe mir schon sehr viele Bilder angeschaut, also mehrere tausend, und da ist Tolles dabei. Ganz wichtiges Thema, auch im Vorjahr schon angetönt. Kennst du, wir haben im Vorjahr in der langen Nacht der Fotografie den Brent Sturton auf die Bühne gebeten, begleitet von Gerhard Ströck und unserem ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, um das Thema MECFS zu diskutieren und anzukündigen, dass Brent dieses Thema in Österreich fotografieren geht und er hat 10 Betroffene besucht. MECFS ist eine Post-Covid-Erkrankung, die eine Multifunktionserkrankung ist. Das heißt, auf einen einfachen gemeinsamen Nenner gebracht, du siehst äußerlich unversehrt aus, also du brichst dir nicht das Bein oder du hast keine Operationswunde, sondern du verlierst bei scheinbar intaktem Körper deine komplette Lebensenergie. du kannst nichts mehr tun. Es gibt 18-Jährige, die vorher Supersport betrieben haben, die studiert haben, mehrere Sprachen können, herumgereist sind, die liegen seit Jahren regungslos im Bett und können gerade noch irgendwie ein bisschen essen, können keine Geräusche ertragen, keine Störungen ertragen, können weder Fernsehen noch lesen, gar nichts, haben aber einen hellwachen Verstand. Also brutal, gefangen im eigenen Körper, tot. So, wenn der Ausdruck Walking Dead angewendet werden könnte auf eine Lebenssituation, dann trifft es die, also wobei die gar nicht mehr walken, die fahren im Rollstuhl herum. Und das haben wir erkannt, dass es eine Aufgabe des Festivals sein muss, Themen, die in der Mitte der Gesellschaft von Relevanz geworden sind, auch anzunehmen und nachdem es kein Fotomaterial dafür gibt, auch zu beauftragen. Und Brent Sturton ist natürlich ein ganz großer und der kann sowas. Der wird zur Eröffnung leider nicht kommen, weil er sich 2 Tage später scheiden lässt und die Scheidung schon 2-mal verschoben hat und gesagt, Lois, ich kann nicht kommen, wenn ich das 3-mal verschiebe, dann habe ich ganz schlechte Karten. Er kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ihm ist das Thema auch ganz wichtig, aber wir werden den Gesundheitsminister da haben, den ehemaligen, der in der Pandemie in Österreich Gesundheitsminister war und der wird bei der Eröffnung so eine Art Keynote halten und möglicherweise könnte es sein, dass wir auch eine Betroffene bitten, uns ein bisschen was zu erzählen. Es ist wirklich wichtig und auch die Initiative von Privatpersonen, die sozusagen als Vertreter der Gesellschaft das in die Hand nehmen und voranbringen. Die Familie Ströck hat 3 Söhne, 2 davon sind leider betroffen und die haben auch die wirtschaftlichen Mittel und gesagt, wir müssen etwas tun und eine Initiative aus der Zivilgesellschaft, die Politik dazu wirklich, Anführungsstriche, zwingt, was zu tun, das ist sehr respektabel und das ist wirklich gelungen. Die haben das vorangebracht und es ist in Österreich sehr viel passiert. Es hilft den Betroffenen nach wie vor nicht, weil es gibt keine vernünftigen Möglichkeiten, das zu diagnostizieren und vor allen Dingen es gibt kein Medikament dagegen. Es gibt nichts. Du kannst nur Symptombehandlung betreiben und hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird oder dass die Selbstheilungskräfte des Körpers groß genug sind und so weiter. Dann ein weiteres Thema ist einem ganz simplen Umstand gewidmet, nämlich 100 Jahre Bundesforste. Die Bundesforste sind der größte Waldbesitzer Österreichs, also gehört dem Staat. Die verwalten alle Waldlandschaften dieses Landes und die gibt es jetzt 100 Jahre und aus diesem Anlass versuchen wir auf das Thema Wald einzugehen und es gibt auch einen globalen Grund, es wurden noch nie so viele Waldflächen wie heuer. Obwohl wir sagen, in Amazonas ist es jetzt eh besser geworden. Wir haben eh wieder einen richtigen Präsidenten. Denn wir haben ja den Lula und nicht mehr den Bolsonaro. Trotzdem, es wurde noch nie so viel Wald abgeholzt wie in diesem Jahr, wie im letzten Jahr. Und die Bundesforste hatten eine gute Idee. Wir haben ja da lang diskutiert, aber die haben eine sehr gute Idee gehabt. Die haben eine Künstlerin engagiert und einen Fotografen engagiert, die Pia Schalner, und den Craig Dillon, einen britischen Fotografen, und haben sie gebeten, berühmte Kunstwerke mit Naturmitteln neu zu interpretieren. Zum Beispiel Klimts Kuss. Also wurden ganze Teams ausgesucht. In einem sogenannten Versuchswald im Wienerwald gibt es einen bestimmten Bereich, wo seit Jahrzehnten Hölzer aufwachsen, die daraufhin untersucht und herausgetestet werden, um den Klimaänderungen standzuhalten. Und dort haben die Kleinmaterial gesucht, also Blätter, Wurzeln etc., Moose. Und aus diesen Materialien haben sie diese berühmten Kunstwerke ausgelegt und dann fotografiert. Dann gibt es Hans-Jürgen Burckhardt. Den brauche ich euch ja nicht vorstellen. Deutsches Fotografen-Urgestein, Geo, aber dann vor allen Dingen Sternstatthalter in Moskau, während des Zerfalls der Sowjetunion, er war 20 Jahre in Moskau und hat dort einige Bilder zustande gebracht, die zum Fotografiekanon des 20. Jahrhunderts zu zählen sind, hat alles auch an Preisen gewonnen, was es in der Fotografie zu gewinnen gibt. Mehrere World Press Photo Awards in Deutschland, sowieso alles, was es gibt. Und der kam nach seinem Aufenthalt in Moskau zurück nach Deutschland und hat gesagt, Mensch, ich kenne mein Vaterland nicht mehr. Und er ist ein großer Fan von deutschen Rocksongtexten. Und er hat gesagt, typisch Hans-Jürgen, die drucke ich mir jetzt aus und fahre durch Deutschland. Und dann fotografiere ich Deutschland lang dieser Rocksongtexte. Das hat er gemacht. Die Arbeit heißt An Tagen wie diesen und besteht nicht nur aus seinen Bildern, sondern auch aus Zitaten aus diesen Rocksongs, die wir sehr mühevoll von den Urhebern uns sanktionieren haben lassen. Also die haben alle zugestimmt, auch die Toten Hosen haben ihren Titel und einige Zeilen hergegeben. Und dazu gibt es Bildergänen, wo Hans-Jürgen erzählt. Und Hans-Jürgen zählt zu den ganz großen Fotografen, aber ich glaube, er ist ein noch größerer Erzähler. Und Hans-Jürgen hat natürlich für jedes Ereignis eine Zaubergeschichte, was da alles abgelaufen ist und wie das alles zustande gekommen ist. Also einen habe ich noch, der Herbert Frey. Jener Fotograf, der die meisten Bücher über Unterwasserfotografie weltweit veröffentlicht hat, ein Deutscher. Und zwar ist er ein Süßwasserspezialist, wird auch als Süßwasserpapst bezeichnet. Und der fotografiert und schwimmt und taucht herum in den Flüssen Mitteleuropas. Und es gibt einen guten Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Heuer ist das Jahr des Süßwassers. Es gibt am Anfang Juni, also ein paar Tage vor unserer Eröffnung, eine riesige Konferenz bei der UNESCO in Paris, wo eben dieses Thema abgehandelt wird. Und auch da hohe Brisanz dahinter. Das bildet sich in der Arbeit von Herbert Frey natürlich nicht ab. Aber es gibt ungefähr 300 nennenswerte Flüsse auf der Welt. Da zählen wir aber auch schon so Mittelgröße Zuflüsse für die Donau dazu, so wie den Fluss Traun oder den Inn. Und diese Flüsse transportieren immer weniger Wasser in die Städte. Einfach deswegen, weil sich die Gletscher immer weiter zurückziehen, ganz krass im Himalaya, rund um den Himalaya entspringen ja vom Irrawaddy bis zum Mekong, bis zum Ganges, alle möglichen, Brahmaputra, eine Menge Flüsse, aber die Gletscher sind mittlerweile mindestens auf 4000 Meter Höhe. Das Schmelzwasser kommt nicht mehr regelmäßig, weil die Schmelze ist natürlich unten früher, das dauert viel länger, bis es oben schmilzt. Und dann kommt es zum Teil auch nicht in moderierbaren Mengen daher, sondern auch zum Teil auch in katastrophalen Mengen. Also es gibt eben zu wenig oder zu viel. Und die Flüsse transportieren in die Städte weniger Wasser und gleichzeitig sinkt der Grundwasserspiegel in den Städten. Das heißt, entlang dieser 300 Flüsse liegen ca. 20.000 der wesentlichen Städte der Welt und bis zum Jahrhundertende werden 80% davon in großen Teilen abgesiedelt werden müssen. Also auch eine ziemliche Nummer, die da auf uns zukommt und die Politik redet natürlich nicht sehr viel darüber. Dann gibt es noch eine Sonderausstellung, die findet aber nur vom 7. Juli bis zum 1. August statt. Und das ist eine Zusammenarbeit mit dem CERN in Genf, nennt sich Future Circular Collider. Und da geht es um das Nachfolgeprojekt des Large Hadron Collider, dieser Weltmaschine, die im CERN errichtet wurde, einen Teilchenbeschleunigerring von 100 Kilometer Länge, ungefähr so tief unter der Erde, wie der Eiffelturm hoch ist. Und dort geht es um neue Physik, um die Grenzen der Forschung immer weiter hinauszuschieben. Der Large Hadron Collider hatte das berühmte Higgs-Teilchen entdeckt, das also die Weltformel, wenn man so will, die belegt, wie die Welt funktioniert, komplett gemacht hat. Das wurde mit dieser Entdeckung bewiesen. Und Herr Higgs hat dann auch den Physik-Nobelpreis dafür bekommen, gemeinsam mit Herrn Englert, mit dem gemeinsam er das auch immer wieder beforscht hat. Und das Nachfolgeprojekt geht eben darum zu schauen, wohin die Reise noch weitergehen kann. Zurzeit sind sie in der Lage, den Zustand eine Pikosekunde nach dem Urknall zu im Experiment herzustellen. Es ist der kälteste Platz im Universum, ist in Genf. Die schaffen es irgendwie so, keine Ahnung wie, gerade einen Tick unter dem absoluten Nullpunkt Temperaturen zu erzeugen und dass diese Temperatur auch zu halten, um diese super Leitfähigkeit für die Teilchenbeschleunigung herzustellen. Und aus dieser Forschung ist natürlich alles hervorgegangen, was wir so an bildgebenden Verfahren kennen, daher auch die Verbindung zur Fotografie. Also wenn du in ein Krankenhaus kommst und ein MR schreiben lassen musst, das ist ein Materie-Antimaterie-Vorgang, der im CERN, wo die wissenschaftlichen Grundlagen dafür im CERN entwickelt wurden. Aber ganz berühmt wurde der CERN dafür, dass dort ein gewisser Tim Berners-Lee das World Wide Web entwickelt hat. Und der Tim Berners-Lee ist eigentlich auch Physiker, wurde von seinem Chef aufgefordert, ein internes Kommunikationssystem sich zu überlegen, weil sehr viele Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter irgendwo in der Welt zu Hause sind. Und er hat dann innerhalb von relativ kurzer Zeit auf einem A4-Blatt das World Wide Web skizziert. Es hat auf einem A4-Blatt Platz als Flussdiagramm und hat seinem Chef gezeigt und der hat dann draufgeschrieben, Weg, but exciting, machen Sie es in 3 Wochen fertig. So ist das World Wide Web im CERN entstanden. Und diese ergänzende Geschichte über die Weiterentwicklung dieser Forschung, die zeigen wir auch am Josefsplatz in Baden.
Wunderbar. Jetzt nennen wir nochmal so die Eckdaten vom Festival.
Ja, das Festival findet vom 13. Juni, Freitag, dem 13., das ist ein gutes Zeichen, bis zum 12. Oktober statt, genau 4 Monate. Das Festival erstreckt sich in 2 Routenkreisen, eine Stadtroute und eine Parkroute über insgesamt 7 Kilometer Länge. Wir zeigen ungefähr 1500 Bilder in sehr unterschiedlichen Formaten. Ganz klein gibt's so gut wie nicht. Ganz groß gibt's ab und zu, also so 200 Quadratmeter große. 30 Formate in sehr großen Größen zeigen wir als dramaturgische Akzentuierung der Ausstellungen. Und bleibt dann nur noch zu wünschen, dass ihr zahlreich zu uns kommt, das Ganze genießt. Baden ist dafür geschaffen, Besucher zu empfangen. Es gibt hier die wunderbarsten Parks, wo das Ganze integriert wurde. Es gibt überall eine Möglichkeit zu rasten. Es gibt Bänke an allen Ecken und Enden. Es gibt gute Gastronomie. Es ist hier wirklich Wohlsein. Darüber hinaus ist Baden eine Bädestadt, ist hier eine Kurstadt. Es gibt auch ein großartiges Strandbad mit Sand aus dem Mittelmeer. Ihr werdet euch fragen, warum. Ja, es war eine Kaiserstadt. Darum gibt es ja in dieser Stadt auch das größte Casino der Welt. Das größte Casino Europas. Ist nicht in Monte Carlo, sondern in Baden bei Wien. Aber der Grund ist natürlich auch ganz einfach. Es ist eine Kaiserstadt gewesen und ein Kaiser hat sich natürlich nicht das drittgrößte Casino der Welt bauen lassen. Er hat sich auch ein sehr schönes, großes Theater bauen lassen. Dort findet am Freitag, am 13. um 19.30 Uhr die Eröffnung statt. Und wer mir jetzt noch schnell schreibt, ich nehme an, du könntest in den Shownotes irgendwo die Festivaladresse unterbringen und dann könnt ihr natürlich herkommen und teilnehmen. Ihr seid herzlich willkommen. Das Ganze ist alles bei freiem Eintritt, ist barrierefrei in jeder Hinsicht 24/7. Es gibt keinen Grund, warum man nicht dieses Festival besuchen kann. Und ich würde sagen, es ist ein Must geworden. Es ist wirklich ein Standard geworden im Kontext der europäischen Fotografiefestivals. Wir sind sehr schön bunt. Wir haben ein wunderbares Sommerkleid dieser Stadt angezogen und diese wunderbare Fotobraut, die wartet auf euch. Herbei mit euch. Willkommen in Baden.
Wunderbares Schlusswort, Lois. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon darauf. Ich darf dabei sein bei der Eröffnung und wir sehen uns am 13. Juni in Baden bei Wien. Danke dir, Lois, und auf ganz bald. Dankeschön.
Ciao.
Ja, mehr Informationen unter www.festival-lagasili-baden.foto. Ja, lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt, an podcast@fotografie-neudenken.de. Empfiehlt meinen Podcast gern weiter und lasst mir eine Bewertung da. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Fotografie neu denken, der Podcast.